Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Es geht nahtlos weiter auf der Pro Tour. Die nächsten beiden Players Championships sind gespielt und wir blicken drauf hier in einer neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Heute wieder in einer Kompaktausgabe und dazu gibt es die Stimmen von Marvin Fahnenbaum und von Moritz Kettner. Hallo Moritz.
Ja, grüß dich Marvin. Hallo zusammen.
Ihr könnt diese Folgen von Shortleg Kompakt überall da hören, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, unserem Daten-YouTube-Channel. Da gibt es das Ganze auch im Bewegtbild. Ihr könnt uns gerne unterstützen, zum Beispiel auf Patreon und uns gerne auch abonnieren, zum Beispiel auf Spotify. Folgt uns da, gibt uns gerne 5 Sterne. Das hilft uns jederzeit weiter. Ja, wie sieht der Fahrplan dieser Kompaktfolge aus? Wir beginnen ganz frisch, gerade eben zu Ende gegangen, vor ein paar Minuten mit den ersten beiden Players Championships dieser Woche, also Players Championships 3 und 4. Wir müssen noch nachreichen die Tukatola Qualifier 1 und 2 aus der letzten Woche, blicken dann natürlich auch auf das aktuelle Geschehen der Premier League und haben eine Menge Darts aus aller Welt mitgebracht und natürlich auch die Vorschau auf die nächsten Dart-Tage, was uns da alles so erwarten wird. Ja, Rosmalen war der Standort der Player Championships 3 und 4, gespielt am Montag und Dienstag. Wir nehmen gerade auf, wie schon eben erwähnt, am Dienstag. Deswegen blicken wir jetzt einen Tag quasi zurück auf Player Championship Nummer 3, Moritz. Und man kann sagen, zum dritten Mal hat ein Premier League-Spieler in diesem Jahr ein Player Championship gewonnen. Und das war in diesem Fall Chris Dobie, der seinen 6. Player Championship-Titel überhaupt gewonnen hat.
Ja, die Analogie mit den Premier League-Spielern habe ich so gar nicht gesehen, aber stimmt schon, dass das zu diesem Saisonauftakt sehr auffällig ist. Und Chris Dobie, der war ja letztes Jahr schon eine absolute Bank bei den Players Championship-Turnieren, hätte da ja auch schon fast der Erste werden können, der die 100.000-Marke knackt. Und wenn man jetzt mal sagen darf, nach 4 Events in diesem Jahr steht er auch schon wieder bei 27.000, führt diese Rangliste der Players Championship Order of Merit wieder an. Also Chris Dobie ist auch so ein bisschen Mr. Proto geworden über das letzte Jahr und dann auch geht das hier in diesem Auftakt weiter. Da war wieder sogar eine persönliche Bestleistung dabei mit 113,5 Punkten im Average. Und ja, klar, Abwesenheit von Luke Littler und Luke Humphries haben wir in unserem Bericht geschrieben, aber der reiht sich da immer wieder ein und nutzt dann solche Tage auch sofort aus.
Das ist ganz lustig. Ich habe gelesen, das war jetzt eben dann 6. Player Championship-Titel, aber es hat er in 6 verschiedenen Hallen geholt. Also in Barnsley hat er gewonnen, in Coventry, in Leicester, Milton Keynes, in Wigan und jetzt in Rosmalen. Also er scheint von den Gegebenheiten vor Ort sich nicht beeindruckt zu haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denn es ja, soll wohl sehr, sehr kalt gewesen sein. Es war sehr, sehr kalt. Das haben sich ja einige beschwert. Ich meine, wer es verfolgt hat am Montag auf Dart Connect, konnte auch nicht alles irgendwie so live verfolgen, wie man es gewohnt war, ne? Denn ja, es hat ein bisschen rumgezickt. Manchmal gab es dann irgendwie gar keine Updates mehr von Spielen und plötzlich war das Spiel dann zu Ende. Man musste irgendwie runterscrollen und gucken, wer hat es denn am Ende irgendwie gewonnen. Also ja, man war ja zum ersten Mal für ein Player Championship dort. Man hat ja letztes Jahr schon European Tour Event da gespielt im Autotron und macht das in diesem Jahr auch dann nochmal. Aber ja, wenn man zum ersten Mal solche Player-Championships dann vor Ort austrägt. Nicht zum ersten Mal, Moritz, dass es dann auch schon mal ja, ein bisschen zwickt hier und da.
Ja, wenn wir dann beim Thema sind, ich glaube, genau Daryl Gurney hat es ziemlich schnell auf Social Media gebracht. Und Justin Hood habe ich irgendwo gelesen, dass der sich dazu geäußert hat. Also, ja, es ist ja auch schon immer dieses Problem mit Minehead gewesen. So, warum in dieser gottverlassenen Gegend Englands mit diesen offenen Dächern müssen wir da ausgerechnet Anfang März und Ende November Major-Turniere austragen? Da hat es ja auch die UK Open im Schnee schon mal gegeben. Also das ist ein Thema, was man jetzt auch nicht selten hört irgendwo. Ich weiß nicht, war es World Championship Qualifier, war es auch ein Thema in Kalka, dass es, glaube ich, da sehr kalt gewesen sei. Also das ist ja ein Dauerbrenner-Thema und weiß auch nicht, was man da vorher tun kann, aber es ist dann schon ein bisschen bitter, wenn man da an einem Turniertag anreist und auf einmal sind da vielleicht 10 Grad in der Halle und man fragt sich, oh, wie kriege ich denn jetzt den Arm warm geworfen?
Weil das sich gerade Justin Hood beschwert, ne? Happy Feet, als Happy Feet-Fan mit dem Pinguin auf dem Shirt, der müsste mit der Kälte doch gut klarkommen. Hat er eigentlich auch, hat auch zwei ganz ordentliche Tage gespielt tatsächlich. Ja, nochmal kurz der Weg von Chris Doby zu seinem sechsten Titel. Gewinn gegen Dylan Slevin 6:3. Robert Owen, mittlerweile noch als Rob Owen geführt. Manchmal auch, fragt man sich auch, wie sowas sein kann. Mickey Menzel aktuell auch unter irischer Flagge unterwegs bei Dart Connect. Muss man auch mal hinterfragen, was da denn los ist. Ja, Rob Owen schlägt der 6:2. Owen Bates verpasste einen Whitewash. Dann Wessel Nyman 6:4. Ratajski hat es so genannt. Auch ein Whitewash mit 113,5 im Average. Callum Ritz, da drehte er an 4:6 noch um. Im Halbfinale gewinnen 7:6 und dann final. Morris gegen Jelle Klaassen. Und der hat Ewigkeiten ja nicht in einem Proto-Finale gestanden.
Ja, wir haben das ja gebracht. 2015 war das letzte Finale auf dem Floor. Er war noch 2016, 2017 zweimal auf der European Tour. In einem Endspiel, das war ja dann auch die Phase, wo er 2016 nochmal im WM-Halbfinale stand. Und ja, ab da ging es ja dann irgendwann mal bergab bei Jelle Klaassen. Und wo dann die letzte Premier League-Nominierung, glaube ich, war, da war es dann um ihn so ein bisschen geschehen. Deswegen ja jetzt völlig aus dem Nichts. Muss natürlich auch irgendwo ja, festhalten, er hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Also das war schon viel Losung dann auch dabei. Aber auch hinten raus irgendwo im Halbfinale dann, glaube ich, dann spielt er dann auch mal einen Schnitt von Mitte 90, also hinten raus, als es dann auch in die Crunch-Time ging, hat er noch mal ein bisschen das Niveau anheben können. Aber klar, dir passiert es nicht immer, dass du im Bordfinale irgendwo mit einem Unter-80er-Schnitt dann durchkommen darfst. Kann man natürlich jetzt immer aus mit deutscher Brille drauf sagen, warum gelingt es den Deutschen nicht mal? Klammer auf, vielleicht ja beim vierten Event kann man auch mal sehen, dass es mit Konstanz weit gehen kann. Aber ich weiß auch nicht, ob wir jetzt Jelle Klaassen dauerhaft in diesem Jahr in diesen Runden sehen werden.
Das Ganze nochmal mit Zahlen belegt, hatte einen Turnier-Average von 87,36. Das ist tatsächlich der zweitniedrigste Turnier-Average eines Player-Championship-Finalisten seit der Dart Connect-Ära 2018. Also belegt nochmal, dass er schon sich so ein bisschen durchgewurschtelt hat, was die Leistung angeht. Wir hatten noch Nick Kenny im Halbfinale. Zum zweiten Mal nach 2020 ist das dem Waliser gelungen, der jetzt auch irgendwie nach seinem Last-Minute-Tourcard, der halt bei der WM ja gut reinkommt in das neue Jahr und wir können auch sagen, verbessert auf der Pro-Tour, zumindest an diesem Tag, erfreulicherweise aus deutscher Sicht auch Ricardo Petechko, der beste Deutsche an diesem Tag war und im Achtelfinale stand.
Ja, gab dann ja das direkte deutsche Duell gegen Max Czerwinski, vielleicht kurz noch zu Nick Kenny, hab jetzt auch in der Vorbereitung nochmal gesehen, ja, Platz 7 der Players Championship Order of Merit, auch von dem, was der so vom Average her spielt, das ist irgendwie deutlich besser. Also es ist ja lustigerweise, ne, wie sowas wie ein Tourcard erhalten Brustlöser sein kann. Und auch wie er ja schon bei der WM gespielt hat, das war ja deutlich mehr als das, was man davor von ihm gesehen hat. Ja, und jetzt hier Ricardo, Floorform plötzlich an, ist da, 103er Average gegen Scott Williams. Also da gab es ja dann auch so diese Geschichte von der WM dann nochmal reloaded, wo er wieder sehr stark unterwegs war. Wie gesagt, gegen Max Czerwinski dann sehr gut, der hier auch mit einem Boardfinale dann das erste Mal auf den Players Championship Events so richtig angekommen ist. Ja, gegen Rob Cross, ja, 98er Schnitt gespielt, das war ja alles in Ordnung. Ist dann halt eine 4:6 Niederlage, die dann hinten raus auch in Ordnung geht. Rob Cross macht ja echt einen Top-Start auch in dieses Jahr durch und vor allem für Ricardo ist das ja echt wichtig, dass der jetzt auch früh im Jahr zeigt, yo, Players Championship Finals, die sollen es dann dieses Jahr auch wohl sein.
Ja, das muss das Ziel sein für Pikachu. Aus Scott Williams scheint ihn ja wirklich zu liegen. Zu Max Czerwinski nochmal, du hast ja gerade gesagt, zum ersten Mal ins Preisgeld und bezwingt dafür auch hochkarätige Namen wie Ian Wright und Josh Rock, jeweils im Decider, vor allem gegen Rock, fand ich das beeindruckend, denn er vergibt im 10. Leck schon 3 Matchstarts und dann denkt man natürlich, oh, das geht ja jetzt dann an Rock, das verkraftet er nicht, aber er spielt dann ein Leck später einen 13 Darter gegen die Darts im Decider gegen Rock und schmeißt ihn damit raus. Also ja, hat er mal angedeutet, was er kann, sehr erfreulich, dass er dann auch zum ersten Mal jetzt hier ins Preisgeld kommt, 1500 Pfund schon mal einfahren kann. Preisgeld gab es aus deutscher Sicht auch für Max Hopp, der gewinnt zunächst mit 6:5 gegen Radek Szaganski, macht sich da das Leben so ein bisschen schwer, aber kommt dann über die Ziellinie, dann scheidet er aber aus mit 3:6 gegen Jermaine Wattimena. Wir haben Flo Hempel, der zunächst Mike Tedecker mit 6:4 bezwingt, dann aber auch ein totales Off-Game erwischt gegen Martin Lukman, sich einen Whitewash einfängt, 68er Average nur, also passt irgendwie gar nicht so richtig gerade ins
Career
Bild
low.
Bei Flo, aber
genau, ja. Also passt auch in diese Kälte-Thematik. Er mit 68, Chizzy mit einer 73. Also die unter 80er-Schnitte an diesem Tag in Rossmalen waren schon erstaunlich, dass da einige Karriere-Schlechtwerte rausgekommen sind. Andererseits so Doby und Woodhouse haben ihren Karriere-Bestwert an dem Tag aufgestellt. Also es gibt auch Leute, die die Kälte gepackt haben oder der Iceman Gervin Price mit 112. Also lustig, dass diese extremen Bedingungen so in beide Richtungen gegangen sind. Für Flo Hempel, ja, sah schon auch skurril aus. Dann am Ende hatte er auch keinen Bock mehr auf das Spiel. So diese beiden Darts in der Eins, glaube ich, fast die letzte Aufnahme. Ja, gehört dann dazu.
Da war der Käse schon längst gegessen. Martin Schindler 6:3 zunächst gegen Andy Bartens gewonnen, dann 3:6 verliert er gegen Neutourkadler Tom Bissell. Ja, war so ein bisschen der Wurm drin in diesem Spiel. Also es kann auch gewinnen. Bissell war es nicht schlecht unterwegs, aber
war
dann
so ein
war es jetzt
bisschen
von
der
Martin.
Wurm drin.
Ja, das war gar nicht beabsichtigt, aber tatsächlich, ja, man erwartet von ihm wahrscheinlich schon, dass er solche Spiele auch dann mal gewinnt. Gerade wenn man wieder auf dem Floor den nächsten Schritt wieder machen will, den er im letzten Jahr dann eher zurückgegangen ist. Ja, dafür heute dann wieder ganz okay gewesen. Am Dienstag kommen wir sofort zu. Wir müssen aber natürlich noch über Nico Springer reden, Moritz, denn ja, das tat dann doch sehr, sehr weh. Also zunächst gegen Pero Ljubic, unseren alten Podcast-Freund. Ja, das Spiel hat sich einmal aufgehangen. Er lag 1:4 zurück, hat dann aber das Ding noch gedreht. Dann ging es in der zweiten Runde gegen Raymond van Barneveld. Und dann wurde es richtig, richtig schmerzhaft. Er führt mit 5:3, verpasst dann im 9. Leg mit Anwurf den ersten Matchstart, spielt dann im nächsten Leg 140, 171, 174, bekommt das Leg nicht zu. Barney checkt 130 für den Decider. Dann denkt man, oh, wie gerade schon mal Max Czerwinski, boah, damit sich nochmal davon erholen, das wird echt schwierig. Was macht er dann? Beginnt auch mit einer 60, aber dann 280. Aber die 81 Rest wollen dann auch wieder nicht auf Null. Am Ende sind es dann 10 vergebene Matchstarts. Und es ist leider jetzt ein Bild, Moritz, bei Nico. Also ich weiß gar nicht, wem ich es gesagt habe. Ich habe gesagt, so gefühlt kann er mit seinem Score so 80 bis 85% der Tourcard-Holder fast sogar ausscoren. So heftig scored Nico Springer tatsächlich. Aber er trifft die Doppel einfach leider bisher, und das hatten wir auch schon bei der WM, dann doch noch zu selten.
Ja, schön, dass du jetzt am Ende ausgehauen gesagt hast, weil also, dass er mit dem Spiel eigentlich 80 bis 85% der Leute schlagen kann, das unterschreibe ich auch sofort. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass Nico vielleicht, ist jetzt hart, aber der Spieler ist, bei dem die Diskrepanz zwischen Scoring und Doppel so in dieser Frühphase der Saison am krassesten ist. Also sind ja genau die angesprochenen Momente, 16 Rest, 2 Aufnahmen. Das Ding ist eigentlich durch. Bin auch immer ein Freund davon oder erlebe das bei mir selbst auch. Gutes Scoring kann auch manchmal mit einer schlechten Doppelquote einhergehen, weil du vielleicht die Höhe auf der Triple 20 so gut hast, dass du da, wenn du einmal den ersten Dart drinstecken hast, weißt, jo, ich kann jetzt nur 140, nur 180 werfen, anders geht's gar nicht. Und dann musst du auf einmal rund ums Board, und wenn der erste dann nicht drin sitzt, dann hast du eben diese Orientierung erster Dart nicht und schon geht's in eine falsche Richtung. Aber da ist schon auffällig, vor allem, weil es ja jetzt wirklich, ich weiß nicht, gefühlt in jedem Event bislang war. So, jetzt erste Player Championship, zweite Tourcard Holder Qualifier waren, glaube ich, auch letzte Woche dann nochmal Matchstarts dabei. Also unglücklich, aber das Schöne ist ja dadurch, dass es ja für ihn so eine Stehauf-Mentalität gibt und immer weiter. Wie oft musste der letztes Jahr gegen Wessel Neimann in einem Finale auch die Segel streichen, obwohl dann Schnitt über 100 spielte? Und das Schöne ist ja, wenn das Scoring immer da ist, du hast die Chancen, dann hast du ja direkt einen Ansatzpunkt, okay, da muss ich irgendwie was ein bisschen verändern. Vielleicht macht er sich zu viel Druck, zu wenig Druck, wirft zu schnell, wirft zu langsam. Also das muss er ja für sich selbst dann herausfinden. Von daher sind da, glaube ich, gute Ansätze, dass der auch echt durchstarten kann. Also das wird, glaube ich, jetzt nicht eine Sache sein, die wir durch das ganze Jahr durcherleben.
Nee, hoffentlich nicht. Ich meine, bei dem Scoring, wenn du dann ein bisschen die Doppel triffst, ich meine, Barney jetzt natürlich auch mit der 130, natürlich auch ein Klatschmoment natürlich dann in dem Moment, ne? Spielt auch nicht dann jeder. Ich glaube, die Ergebnisse kommen von alleine, und ich habe das Gefühl, dass das kann auch im nächsten Block dann wirklich mal ins Halbfinale oder so gehen. Also bei der Scoring Power wirklich, also ich sehe aktuell kaum welche, die so heftig scoren wie Nico Springer. Das ist wirklich Fakt, und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sich auch noch legt. Und wie gesagt, das ist auch seine ersten Turniere, ne? Auf der Pro Tour jetzt als Vollzeit-Profi, von daher, ja, muss ja noch ein bisschen Luft nach oben sein. Wir müssen noch berichten natürlich über einige deutsche Erstturnierlagen, die zwangsläufig bei jetzt wirklich vollen 12 Starts an diesen beiden Tagen dann auch passieren. Gabriel Clemens verliert mit 4-6 gegen Justin Hood. Man hat die Tage zuvor auch gesehen auf Instagram bei Gaga, der ja hat das ordentlich erwischt, der war krank, hatte keinen so tollen Valentinstag, hatte da in so Weingläsern dann die Medikamente reingepackt als Gag. Also der hatte ja, mit der Gesundheit ein bisschen zu kämpfen. Wir hatten Kai Gotthard, der 0-6 verliert gegen Connor Scott, der spielt aber auch ein 106er Average. Wir haben Dominik Grillig 2-6 gegen Titus Karnik. Leon Weber verliert den Decider gegen Tavis Dodenay. Ja, da wünscht man sich natürlich, das kann auch mal andersrum gehen, aber der Engländer auch mit einem guten Decider. Lukas Wehny spielt eigentlich auch ganz ordentlich, verliert seinen hinten raus gegen Richard Feenstra 4-6. Tim Wolters 0-6, klar, gegen Ryan Meikle. Die Österreicher aber auch hier in der ersten Runde raus. Men Zulovic 4-6 gegen Jim Long. Rossi De Rodriguez 3-6 gegen Adam Hunt und Stefan Belmont gegen Robert Owen auch raus mit 3-6. Michael van Gerven ebenfalls eine Auftaktniederlage gegen Nachrücker Michael Flynn mit 4-6. Aber auch ein Stephen Bunting direkt raus gegen Patrick Herratz und Michael Smith auch. Den können wir gleich nochmal besprechen. 4-6 gegen Stephen Burton. Und Humphries, hast du schon gesagt, Dittler, Anderson. Auch kurzfristig Dimi Vandenberg und Andrew Gilding waren gar nicht erst mit dabei. Okay, wenn du nichts mehr hast zu PC3, kommen wir dann zu Player Championship Nummer 4 vom heutigen Dienstag. Und das geht dann jetzt zum ersten Mal nicht an einen Premier League-Spieler, an einen aktuellen Premier League-Spieler, vielleicht einer, der in Zukunft mal dort zu sehen sein wird. Ryan Searle ist der Gewinner des Tages und ja, spielt eigentlich ein famoses Turnier, muss man sagen. Florian Hempel ist das erste Opfer, 6-0, Menno Zulovic 6-2, Owen Bates 6-1, gegen Mickey Wenzel wird es mal ein bisschen knapper, 6-5, William O'Connor 6-4, dann Stefan Belmont, tolle Story, gleich mehr dazu, 7-6 und im Finale dann Cameron Menzies mit 8-3 bezwungen. Und man muss sagen, ja, Ryan Searle auf dem Floor, Moritz einfach in der Bank in den letzten Jahren.
Und der spielt ja auch konstant diese 100 fast durch, fällt dann mal im Achtelfinale so ein bisschen runter, aber spielt danach im Viertelfinale 102, im Halbfinale 100, im Finale 101. Das schüttelt der einfach so locker aus dem Ärmel. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Ryan Searle zum Jahresstart so gut reinkommt. Der hat ja, glaube ich, irgendwie 3 Jahre in Serie beim ersten Players Championship das wenigstens das Finale erreicht. Und auch letztes Jahr war dann gut zum Start dabei. Und man muss sagen, er hat jetzt 6 PDC-Titel und das auch in 6 unterschiedlichen Jahren. Also der Mann hat jetzt seit 2020 auch in jedem Jahr einen Titel geholt. Klar, die Story bleibt auch immer, was von dem auf dem Floor bringt er nachhaltig auf die Bühne. Auf der Bühne spielt er auch nie besonders schlecht, aber eben, er ist nicht dieser Typ, der sagt, oh, ich hole jetzt mir diesen Major-Titel, ich sammle die reihenweise ein, obwohl er halt die Qualität hätte. Und deswegen fand ich den Premier League Guest gerade eben ganz gut. Das ist so ein Spieler, der da irgendwie nie hinkommt. Gerne in 3, 4 Jahren dann diesen Schnipsel nochmal aus der Ecke kramen, aber weil der einfach vom Typ her nicht der ist, der irgendwie auf die großen Bühnen gehen will und diese Major-Turniere einsammeln will, der einfach nur Dart spielen, ist auch ein Weg, den man einschlagen kann. Der macht sich den Druck nicht so sehr und dann sammelst du halt auf dem Floor die Titel der Reihe nach ein. Finale gegen Cameron Menzies ist auch eine Figur, die jetzt da in aller Regelmäßigkeit anzutreffen ist.
Ja, Heavy Metal fegt ja einmal über den kompletten Dachraum, ne? Einen Deutschen rausgenommen, einen Österreicher rausgenommen, einen Schweizer rausgenommen und mir fällt gerade auf, er hat tatsächlich 7 verschiedene Nationen geschlagen. Genau. Ne? Also Deutschland, Österreich, England, dann Mickey Menzel, wie gesagt, eigentlich ja Nordirland, wird irgendwie aktuell als Ihre da geführt auf Dart Connect. William O'Connor, der ist tatsächlich auch Ihre, dann der Schweizer und im Finale in Schotten. Also ja, einen bunten Strauß an Nationen hier bezwungen. Und das Scoring war teilweise wirklich unfassbar stark. Auch gegen Belmont, wo er dann sich nochmal wehren musste. Und vielleicht schaffen wir so ja auch den Übergang zu Belly, denn der hat mal wieder Schweizer Dart-Geschichte geschrieben. Letztes Jahr bereits als Nachrücker über die Challenge Tour 2-mal im Viertelfinale gestanden. Und jetzt, Moritz, ging es dann zum ersten Mal in die Vorschlussrunde. Ja, und es war knapp. Es hätte fast sogar auch dann fürs Finale gereicht.
Ja, und ich habe so während des Spiels gegen Ryan Searle habe ich auch irgendwann so geguckt und gedanklich so, ja, war schon mal kurz davor, so ein bisschen abzuschalten, weil er lag 5-2 hinten gegen Ryan Searle und dann kommt er aber nochmal zurück, geht auf 5-5, spielt ein 13-Data, ein 12-Data, also hat ja alles ausgepackt, um Ryan Searle da zu kitzeln. Ja, und dann macht Ryan Searle halt Ryan Searle-Dinge, spielt die nächsten, im nächsten Leg 180, 180 zum Start, im darauffolgenden 180, 140. Und trotzdem gewinnt Belmont das in 14 Darts und kann noch in den Decider kommen und ja, steht dann auf 112 Rest, wo Ryan Searle dann die 120 auspackt. Ist auch für mich eine der krassesten Statistiken, die ich in jüngerer Vergangenheit gesehen habe. Ryan Searle checkt 120 Punkte in einem von drei Versuchen. Das finde ich ist so eine kranke Statistik. Als ich die gesehen habe und dann guckst du dieses Spiel auf Dart Connect, habe ich das nur verfolgen können, konnte es nicht live sehen und sehe diese 120 da stehen. Ich habe gedacht, kann nicht sein. Ne? Und es war so ein Given. Also das war, also die konnte nur fallen. Also das ist auch so ein Ryan Searle, letzter Dart auf Tops, auch diese Kombi mit der 120. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber also diese Zahl, einer von drei Versuchen geht rein, also total irre. Stell dir mal vor, du checkst jedes dritte High Finish. Ja, keine Ahnung. Also das ist Ryan Searle, wie er lebt und lebt. Stefan Belmont, wie er lebt und lebt, ist einfach unfassbar konstant. Schafft es aber auch dann, das Niveau anzuheben. Also die ersten ein, zwei Runden heute, das waren dann auch Geschenke, die er dann gerne angenommen hat. Richie Addehouse, der noch nicht so ganz in Fahrt kommt, spielt nur einen 84er-Schnitt. Ja, also mit dem ist auch nicht viel los momentan. Zweite Runde musste mir jetzt gerade mal helfen. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Genau, Rhys Griffin hat das ja nochmal spannend gemacht. Also eigentlich auch da klar in Führung gelegen, dann einige Matchstarts daneben gehauen. Ja, und dann kegelt der Gervin Price raus. Damit geht es dann schon mal los. Auch ein Spiel, wo sich beide im Finish-Bereich viel gegeben haben. Also Belmont, der nur 122 rausnimmt. Gervin Price, der mit dem Rücken zur Wand 161 checkt. Und dann ist Belmont halt im letzten Leg zum 6 zu 4 auch wieder zur Stelle mit einem 64er-Check und schnappt sich das. Gegen Ryan Joyce wird es dann total krass. Also das war auch ein sehr mitreißendes Spiel, weil Ryan Joyce im Decider fast die 170 checkt. Belmont hatte einen Matchstart auf Bull, Ryan Joyce dann eben diesen bei 170 Rest und auch da bleibt er cool und räumt diese 25 Punkte in zwei Darts weg. Hat dann Glück, dass Josh Rock sich in der Mittelphase des Viertelfinals ja, selbst im Weg steht, also führt 3-2 Belmont und dann darf er in 22 Darts breaken, weil ich glaube, Rock drei Aufnahmen hintereinander alles auf Doppel verschießt. Aber Belmont ist halt wirklich sehr konstant da, hat immer so 14, 15 Darts zum Break in der Tasche und wenn du nicht da bist, dann ist Belmont ist halt, also brutale Qualität, völlig verdient, dass so einer dann auch mal so ein Halbfinale mitnehmen darf und ja, echt krass, dass er trotzdem halt immer noch ohne Tourkarte geblieben ist. Das ist natürlich die Geschichte so, wie es damit jetzt dann auf der Challenge-Tour weitergeht.
Ja, nochmal zu der 120 von Ryan Searle. Also der erste Dart in der Single 20 hat das Feld komplett zugemacht. Komplett. Und ich glaube, Dan Dawson hatte schon vermutet, ich weiß nicht, oder war es der andere Kommentator, dass er als Bull-Bull geht, weil eigentlich keine Chance mehr da war, diesen Dart in Triple 20 zu machen. Ryan Searle geht ein paar Schritte nach links und trifft dann einfach Triple 20 und wirft dann von dieser Position aber auch dann direkt weiter. Das Ding war dann in den Tops drin. Ne? Also das nochmal zu dieser 120. Und zu Belly, ja, ne? Ich meine, die ersten drei Turniere, er hat ja überall nachgerückt schon, auch ohne Preisgeld geblieben, direkt jetzt mal die 5.000 dann klar gemacht. Tourcard hast du angesprochen. Hat er nicht, aber er kann alles spielen, das ist ein Vorteil. Er darf alles spielen. Challenge Tour ist er auf der 2 aktuell. Bo Greaves, ne? Man weiß auch nicht, zieht die das komplett durch. Er kann Next Gen spielen, also sollte er die Super League brauchen, ist er natürlich einer der absoluten Top-Favoriten dieses Jahr, dass auch mal kein Deutscher da gewinnt. Er kann die SEC-Tour spielen, er kann WDF spielen, wenn er will, also ne, er lebt ja auch davon, also das hat auch Vorteile und so ein Jahr kann ja auch nochmal wirklich dann anheizen, aber klar, die Tourkarte muss er irgendwie vielleicht dann auch mal sichern, vielleicht muss es über die Challenge Tour gehen, Q-School war bisher da nicht so sein Pflaster. Wir werden natürlich weiter beobachten, aber er wird auch die Pro Tour komplett fast spielen können. Wenn er so weiter oben bleibt, sehe ich da keine Bedenken. Ja, dann kommen wir mal zu den Deutschen. Ja, da kann man natürlich auch wieder gemischte Gefühle sehen. Wir hatten zwar 9 Deutsche, die in Runde 1 ausscheiden, vielleicht die, sag ich mal, vorne weggeschoben. Nico Springer hier auch wieder Matchstarts verpasst. Nach 5 zu 3 Führungen noch 5 zu 6 verloren gegen Luke Butthaus. Diesmal waren es, glaube ich, 3 Matchstarts. Auch wieder ärgerlich, weil da war auch in diesem Segment im Draw war wieder so viel möglich. Schade, dass er jetzt wirklich dann nur den einen Sieg dann vom Montag mitnimmt. Kai Gotthard gegen James Wade 4 zu 6, kommt hinten raus nochmal gut dran. Wade checkt unter anderem 167. Dann kann aber Gotthard was jetzt, ich glaube, 38 Rests dann nicht ausmachen. Hat er umgestellt, 6 dann aber nicht Doppel 16 getroffen. Lukas Wenig 4-6 gegen Radek Schaganski raus. Max Hopp war nicht genug gegen Christian Kist. Florian Hempel, ja, war das erste Opfer von Ryan Searle mit einem Whiteboard schon diesen Tag, haben wir schon gesagt. Tim Wolters 1-6 chancenlos gegen Bradley Brooks. Max Schawinski heute direkt raus, 3-6 gegen Justin Hood. Leon Weber 3-6 gegen Adam Paxton. Da war, glaube ich, auch ein bisschen mehr drin, auch für Dominik Grülig. 4-6 gegen Ricky Evans hat er Chancen zum 5-5, hätte dann den Decider angeworfen. Leider für Dominik dann auch kein Preisgeld bisher. Wasilek Rodriguez nicht mehr angetreten. Dasselbe gilt dann auch für Michael van Gerben, der heute gar nicht erst mit dabei war. Aber wir hatten trotzdem 3 Deutsche im Preisgeld. Und da ist zunächst mal Gabriel Clemens zu nennen, der sich heute zum Glück dann endlich mal mit dem Philly-Finale auch wieder zurückgemeldet hat.
Und auch leistungstechnisch, also es war ja schon so, letzte Woche hattet ihr noch in der Folge quasi verpasst die European Tour Qualifier, wo dann ja auch so ein, ja, Sahnespiel dabei war gegen Florian Hempel, kommen wir gleich dann vielleicht im kurzen Rückblick noch zu, wo man auch gesehen hat, jo, da ist auch noch was im Tank, was möglich ist, und bei den Players Championships war ja auch jetzt 4 unter 90, auch der Start heute gegen Kevin Burness war kein Leckerbissen, aber wurde jetzt auch nicht ganz groß gefordert und hatte aber so Momente, 108er Finish zum Break, hinten raus den 11-Darter, wo er den Deckel drauf macht. Und ja, so glaube ab dritter Runde war es dann echt wieder Top-Spiel von Gabriel Clemens. Also spielt eine 102 gegen Kordecker, spielt eine 99 gegen Wessel Neimann und ja, rennt dann in einen völlig irren Dom Taylor rein, der sich da auch ja, einen 12, 13, 14 Darter nach dem anderen spielt. Also ja, wirklich Gaga, der, finde ich, viele Finish-Momente an diesem Tag genutzt hat. Und als dann ab der dritten Runde das Score auch noch dazu kam, da war alles wieder im Lot. Und klar, gegen Dom Taylor führt er dann 3-1. Und der ging, glaube ich, bis ins letzte Leck hinein, ging kein Leck in über 14 Darts weg. Also eine brutale Partie von vorne bis hinten. Hinten reicht dann Dom Taylor mit einem 17 Darter das schlechteste Leck. Aber wo ihr so ein bisschen die Frage aufgemacht habt, so mit Skepsis auf Gabriel Clemens blicken, war natürlich passend, dass er direkt am nächsten Tag eine so eine gute Leistung abrufen kann, auch wenn es eben aber auch keine Quali gegeben hat. Aber hier ist dann eben dann auch schon wieder der Beweis, jo, es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und jetzt ist er dann auch wieder im Players Championship Finals Race dann schon direkt mittendrin.
Ja, also balsam auf die Seele sicherlich von ihm, aber auch von vielen, vielen Fans. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt mit dem einen Turnier alles weg ist. Ja. Aber heute war es wirklich sehr, sehr ordentlich. Vor allen Dingen wird ja nicht ganz 100% fit gewesen sein, wenn man die Tage zuvor krank war. Und das, so ein Tag schlaucht ja auch. Muss man mal sehen, dann wie es dann jetzt bei den Qualifiern dann noch ist. Wir hatten Martin Schindler mit einem Boardfinale voll im Soll, hatte ich geschrieben, 6-2 gegen Keen Barry und 6-3 Adam Paxton. Das hätte ein bisschen auch anders ausgehen können, aber da hat er die Momente eben genutzt. Und dann gegen Ryan Joyce, ja, mit einem 100er Average, verliert aber 4-6. Joyce checkt hier aber auch 170, da lauerte Martin so ein bisschen auch hinten raus. Dann nochmal 119 gefinisht, aber Joyce dann zu stabil. Das kann halt natürlich passieren, dass du da gegen Relentless rausgehst. Keine Schande. Ricardo Petechko auch wieder eingecashed, verspielt fast ein 5-1 gegen Oskar Lukasiak in Runde 1, muss dann im Decider. Lukasiak hat aber auch dann irgendwie 4 High Finishes in Folge gespielt. Aber Ricardo dann im Decider gegen die Darts erfolgreich. Dann gegen den starken Mike Kuivenhoven vor allem am Anfang 2-6 deutlich raus. Wenn der Sulovic gewinnt 6-2 gegen Mario van den Bochade und verliert dann mit demselben Ergebnis eben auch gegen Ryan Searle. Und ja, Michael Smith hatte ich nochmal gesagt, also Frühniederlagen auch für Johnny Clayton, Dick van Dijvenbode, Danny Nopper, Joe Cullen, aber eben auch Michael Smith, der nur 1 seiner letzten 10 Spiele gewonnen hat. Das macht natürlich große Sorge tatsächlich, und auch ja, Jules van Dongen sowieso hatten wir auch schon genannt. Das ja, sieht nicht gut aus. Kurzer Blick, Moritz, auf Race to Minehead. Ja, es sind erst 4 gespielt und es kommen noch viele, viele weitere Turniere, aber Chris Doby ist da vorne, hast du ja schon gesagt, wie im letzten Jahr, Belmont jetzt direkt auf die 27, Martin auf die 30, Ricardo 36, Flo 38, Clemens sogar auf der 46 und auch Mene Sulovic ja noch gerade so über dem Strich. Also ja, sieht ganz gut aus, dass da aktuell noch einige Deutschsprachige mit dabei sein würden. Von den neuen Tokyo-Teilnehmern können ja auch noch Impulse kommen. Also wie gesagt, wir bewegen uns da in einem sehr, sehr frühen Gefilde.
Ja, was das Nico Race und to Rusty sind ja, glaube ich, auch auf gleicher Preisgeldhöhe wie Mensur. Also, ja, ist ja auch bei der Riesenbreite, die wir jetzt haben, kann man sich natürlich diese Races auch irgendwie täglich zu Gemüte führen und sagen, oh, der rutscht da
ja,
gerade
wir können
rein.
auch
Das
sagen,
ist total
Matchplay, genau, ne?
spannend, ja.
Michael Smith total außerhalb, Ryan Searle hat jetzt Demi überholt und der käme auch gar nicht mehr rein aktuell. Also der Pro Tour hat Demi, was das World Matchplay Race angeht, 9.500 Pfund. Und Dirk van Dijm wurde aktuell auf der 16, hat 33.500. Also sollte Demi nicht über die Top 16 der Out of Melbourne reinkommen, dann ist er quasi fast raus. Also unfassbar kann man sich natürlich alles bei DartsRanking.com auch in Ruhe ansehen. Wir werden da auch sicherlich auch nochmal etwas ausführlicher dann, wenn noch mehr Partien gespielt sind, mehr Turniere, drüber reden. Ja, der kurze Rückblick, ich habe es gesagt, wir nehmen ja direkt jetzt immer nach den Player Championships auf und haben dann die dazugehörigen European Tour Qualifier nicht mit im Programm. Letzte Woche wurden die ersten Tour Card Holder Qualifier gespielt für die Belgian Darts Open in Wietze und die European Darts Trophy in Göttingen. Für Wietze ist kein Deutscher durchgekommen. Gabriel Clemens verliert da das Endspiel mit 2:6 gegen Jim Long. Das ist natürlich auch so ein Spiel, wo man sagt, ah, tut weh, dass er das verliert. Kai Gott hat auch die Finalrunde verloren mit 3:6 gegen James Howell. Durchgekommen sind neben Long und Howell auch Cam Crabtree, Thomas Loughley, Ryan Joyce, Thibaut Tricol, Matthew Dennett, Daryl Pilgrim, Matt Campbell und Owen Bates. Also echt eine Runde mit nicht so ganz so vielen Bild, ja, großen Namen. Ne? Joe Cullen nach 87 Events in Folge und 9 Jahren erstmals nicht mehr auf der European Tour dann dabei. Auch eine krasse Zahl. Hat die Quali verpasst, hat er dann besser gemacht für Göttingen, da ist der Rockstar mit am Start, aber eben auch zwei weitere Deutsche. Nico Springer gewinnt 6:2 gegen Haupai Pur das Finalspiel und auch Dominik Grüllich wird zum ersten Mal auf der European Tour dann dabei sein, gewinnt 6:4 gegen Sebastian Bioleski. Lukas Wenig verliert den Decider gegen Alan Suter leider. Und damit haben wir 8 Deutsche aber in Göttingen, also natürlich auch eine krasse Zahl, alle dann. Also doch, müssen alle natürlich dann am Freitag mittlerweile dann an den Start gehen nach den neuen Regeländerungen. Wie gesagt, Joe Cullen, Adam Hunt, Connor Scott, Martin Lukman, Kellen Ritz, Kevin Dutz und Ricky Evans sind auch noch die weiteren Qualifikanten. Also hier ein paar bekanntere Namen dann auch in Göttingen mit dabei. Und zum ersten Mal tatsächlich, seitdem es diese Tour Card Holder Qualifier gibt, konnte sich kein Spieler doppelt an einem Tag qualifizieren. Das hat Little Richard gepostet und wenn der das postet, dann stimmt das auch.
Also ich habe mir zumindest den Stat habe ich mir auch aufgeschrieben, keine Doppelquali. Also die Breite ist aber mal ultimativ da. Ich meine, einzelne Namen, die ich mir jetzt noch vielleicht rauspicken würde, also Lukas Wenig hast du eben genannt. Also kassiert dann da im Decider von Sutan 12 Data zum Break, spielt da einen 100er Schnitt, stellt davor im Tour Card Holder Qualifier 1 eine persönliche Bestleistung mit 109 auf, verliert trotzdem 3:6 gegen James Hurrell, dann beide quasi ihr Maximum rausgeholt. Die letzten 4 Legs gehen alle in unter 11 Darts. Das fand ich, also wie Lukas Wenig da auch auf diesen Rückstand reagiert hat und dann nochmal voll gepowert hat. Aber ja, auch Nico Springer, der gegen den Karel Sedlacek verliert, der 106 spielt. Also in diesem ersten Qualifier ist gefühlt alles daneben gegangen. Hab mir aber aufgeschrieben, nach dieser ersten Woche, was ich persönlich das Coolste fand, alle Deutschen hatten schon mal einen Sieg in der Tasche. Klar, ich glaube, Tim Wolters hatte ja nicht gespielt diese erste Woche, aber sei es jetzt ein Max Czerwinski, der seinen ersten Sieg gegen D'Souza eingeholt hat. Also die haben alle nach der ersten Woche wenigstens einen Sieg in der Tasche gehabt und konnten damit auch zeigen, so ey, auch wenn vielleicht jetzt nicht direkt der Player Championship-Lauf ins Viertelfinale dabei ist, aber außerhalb dieser Top 32 bin ich schon einer von denen, die da mitschwimmen können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn du auf eine Tour kommst, dass du direkt auch so ein Erlebnis hast, so, ja, ich bin nicht einfach nur hier so ein Lückenfüller, der zufällig auf dem letzten Platz der Q-School mit reingerückt ist, was man ja auch zugeben muss, so von den Stats bei einem Czerwinski, bei einem Weber, wo man natürlich jetzt gucken muss, wie entwickeln die sich in den 2 Jahren und da direkt die Bestätigung zu bekommen, das ist, glaube ich, unheimlich wertvoll.
Ja, absolut. Also jeder hatte bisher seine Erfolgserlebnisse und soll es auch gerne weitergehen. Wie gesagt, heute nehmen wir am Dienstag auf, am Mittwoch dann die nächsten beiden Tour Card Holder Qualifier. Die reichen wir dann wieder in der kommenden Folge nach. Wollen es aber weitermachen mit der Premier League. Da hat letzten Donnerstag der zweite Spieltag in Glasgow stattgefunden und Luke Littler hat so ein bisschen die erwartete Reaktion gezeigt nach seinem ersten Runden aus am ersten Spieltag und sichert sich den Tagessieg, obwohl es Moritz auch schon hätte erneut im Viertelfinale zu Ende sein können gegen Rob Cross.
Ja, 1:5. Rückstand war da am Start. Voltet stand zu dem Zeitpunkt bei einem Schnitt von 107 und ja, verpasst dann aber einen Matchstart zum 6:2, zwei Matchstarts zum 6:4. Da sieht man wieder diese kleinen Abstände, die das sind zwischen ich scheide in der ersten Runde aus oder ich mache mich am Ende zum Titelträger. Das ist ja letztes Jahr auch auf der European Tour oder bei Players Championships, wo er jeweils das erste Event für sich entscheiden konnte, auch so gewesen. So, es hätte auch früh anders laufen können, aber wenn du ihn da nicht packst, dann läuft Littler durch, checkt auch am Ende dann 88 über Tops zum 12-Data und ja, nimmt so dieses 6:5 dann auch in starker Manier wieder mit. Kaum schlechter dann gegen Michael van Gerven im Halbfinale und ja, im Finale gegen Luke Humphries wird es dann hinten raus. Nochmal echt spannend, hat er auch da die Highlights, 170er Checkout, ein 10-Data zum 4:3 und ja, Littler spielt jetzt in dieser Premier League noch nicht einmal einen Schnitt von unter 100 und irgendwo auch so eine Statistik aufgegriffen, von 100 Spielen als Profi spielt er 64 mal 100 plus, also es ist wahrscheinlicher, einen Littler 100 plus spielen zu sehen, als dass er es nicht tut. Das ist ja krasse Statistik und zeigt auch, egal was jetzt irgendwo auf dem Floor dann mal ist, wo es auch Spiele gibt, wo es nicht läuft, da zeigt er dann auch, dass er die Wertigkeit von so einem Abend dann anders sieht, anders legt und sein Niveau nochmal anhebt.
Ja, die Statistik hatte ich mir auch notiert. 170er Finish war im Finale dann auch mit dabei gegen Luke Humphries. Der hatte so einen Cut am Finger. Man hat es ja irgendwie auch dann schon auf der Bühne dann irgendwie gesehen. Hat dann im Nachhinein gesagt, dass er sich das beim Warmspielen, beim Darts rausziehen, also beim Practice, hat er sich am Draht des Boards geschnitten. Hat ihn natürlich beeinträchtigt, hat man auch gesehen, beeinträchtigt haben. Das muss man leider sagen. Wir haben es schon öfter mal thematisiert, aber heute müssen wir es wieder tun. Auch die Fans mit ihrem sehr, sehr schlechten Verhalten, also die Fans in Glasgow, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass jetzt in diesem Jahr kein Schotte mit dabei war, das hatten wir mit Benny besprochen, aber ja, es gab Buhrufe, sie haben reingepfiffen gegen mehrere Spieler, Gavin Price hat ja auch einmal so hämisch dann hinterher gepfiffen, nachdem er so ein Leck dann auch gecheckt hat, fand ich eigentlich ganz cool, die Reaktion. Cock Bevins hat auch reagiert, ne, mit seinem
Stop Whistling!
Wir haben ihn oft kritisiert und
das war aggressiv. Hat
Luke Littler aber gesagt, dass er fand, dass er es eigentlich schlimmer gemacht hat. Also wie Kirk Bermans es auch macht, er macht es einfach verkehrt.
Ja, aber es ist ja, ist schwierig, sich hinzustellen, zu sagen, mach mal was dagegen und wenn er es tut, dann zu sagen, ist auch doof. Aber ja, es ist schon so, du kannst es nicht so richtig machen. Ich finde auch irgendwo ein entschiedenes Eingreifen zwischendurch ist für mich eher das Mittel der Wahl, aber ja, wo willst du denn das noch auffangen? Also vielleicht hat Kirk Bevins jetzt auch die Bestätigung bekommen, ja, lasse ich beim nächsten Mal dann doch wieder. Was ich dann erstaunlich fand, ist auch ja, das Statement, was die PDC dann im Anschluss rausbringt. Auch irgendwie erstmalig so ein Vorgang, finde ich. Also ja. Auf der European Tour erleben wir das ja bei jedem Event, dass das erwähnt wird und auf die Zuschauer irgendwo eingewirkt wird, aber das klingt dann auch anders als so ein Barry Hearn, der mal sagte, ja, die Spieler müssen sich vielleicht daran gewöhnen, dass das Publikum so ein bisschen rowdy ist. So, das müssen die schon schlucken da oben. Und jetzt kommt auf einmal das Thema auf. Klar kamen dann auch viele auf die Idee und haben gesagt, ja, jetzt, wo der Wonderboy Luke Littler da ist, den will man jetzt plötzlich schützen. Finde ich jetzt ein bisschen dahergeredet, dass man das jetzt so auf Luke Littler projiziert. Es gab dann da so ein lustiges Meme, wo quasi ein Kind im Wasser so hochgehoben wird als der Engel und dann gibt es so ein Kind, was fast am Ertrinken ist, das war dann Gervin Price die letzten 10 Jahre und unten auf dem Boden dieser Tote in dem Stuhl, das war dann Adrian Lewis 2011 in Glasgow, also ist ein Thema, was immer beschäftigt hat, aber dass es jetzt nochmal so aufs Trapez kommt, ich würde mir diesen Nachdruck wünschen, Kirk Bevins muss vielleicht dann auch nicht mehr einschreiten aggressiv, aber ja, zeigt zumindest, dass das Thema jetzt immerhin auf einer Agenda ist und man sagt, verdammt, wir müssen vielleicht da einwirken. Erstaunlich.
Ja, ich fand es auch überraschend, dass es gekommen ist. Ich finde es auch gut, dass es gekommen ist. Ich könnte jetzt wieder da auch in den Inhalt genauer reingehen und sagen, das ist mir eigentlich ein bisschen zu lasch, wo sie dann schreiben, can be removed from the venue. Also Leute, die sich nicht gut verhalten oder respektvoll verhalten, ja, die können wir ja theoretisch, dürfen wir die ja rausschmeißen, ne? Ja, schreibt doch mal rein, schmeißen wir raus. So, macht dann nochmal, es hätte noch aus meinem Geschmack, von meinem Geschmack noch ein bisschen klarer sein können. Aber dass sie überhaupt mal was gemacht haben, finde ich gut. Ob das ausreichend ist, wird man sehen. Ich glaube nicht, dass sich Leute mit Alkoholpegel da von solchen Statements natürlich dann von aufhalten lassen. Die Statements müssen dann wahrscheinlich irgendwann von den Spielern kommen, wenn sie wirklich dann runtergehen von der Bühne und dass sie wirklich aufhören zu spielen. Dann wird es für den Abend vielleicht dann wirklich reichen, dass die Leute aufhören, aber es kann dann eine Woche später auch schon wieder anders sein, weil dann wieder andere Leute im Publikum sitzen, die vielleicht auch gar nicht so oft am Start sind, sondern nur das eine Mal pro Jahr. Deswegen, es wird uns weiter beschäftigen, das Thema, aber die Lösung, die eine Lösung, ja, die haben wir einfach alle zusammen nicht. Ja, wie sieht es aus in der Tabelle? Wir hatten ja Luke Humphries auch dann wieder im Finale und nach seinem Sieg in der ersten Woche sieht es jetzt so aus, dass Luke Humphries dann nach den ersten beiden Spieltagen auch die Tabelle anführt mit 8 erspielten Punkten. Luke Dittler jetzt auf der 2 mit 5, Michael van Gerwen auf Platz 3 mit 4 und Chris Doby wäre aktuell auch für die Playoffs qualifiziert mit seinen 3 Punkten. Rob Cross, Gavin Price jeweils ein Spiel bisher gewonnen, noch ohne Punkte und noch ohne Sieg sind Nathan Aspinall und Stephen Bunting. Die können das jetzt besser machen mit dem dritten Spieltag in Dublin. Da haben wir folgende Viertelfinals. Wir haben Luke Humphries gegen Stephen Bunting, Gavin Price gegen Luke Littler, Rob Cross gegen Nathan Aspinall und Michael van Gerwen gegen Chris Doby. Also Humphries gegen Littler kann nicht das Finale sein. In Dublin van Gerwen bei dem Draw jetzt aus seiner Sicht, glaube ich, der rechnet sich da schon auch wieder ein Finale aus, würde ich mal behaupten. Ja, und für Bunting gegen Humphries könnte der nächste Nuller-Runde warten. Aspinall gegen Cross, ja, das ist so ein Spiel, was natürlich auch mal gewinnen sollte dann irgendwann, ne? Weil sonst kann es natürlich auch nach 3 Spieltagen ohne Punkte, Moritz, dann wird es auch irgendwann schwer.
Ja, für das bezeichnend nochmal, um auf Humphries Littler zurückzukommen, dass wir das, glaube ich, beim letzten Mal auch so gesagt haben, dass das kein mögliches Halbfinale sein kann, also als wir auf den ersten Spieltag so vorausgeblickt haben, dass das aber auch irgendwie so die Story dieser Premier League ist, dass beides auch nach 2 Spieltagen aber geschafft haben, jeweils einen Abend zu gewinnen und gleich zu zeigen, wer sozusagen Chef vom Ganzen ist. Und ja, es ist halt deswegen die Frage, ob nicht vielleicht sogar ein gewisses Schneckenrennen um Platz 4 entstehen könnte. Wenn Humphries und Littler das so durchziehen, dann kriegt dann natürlich auch jeder Tagessieg nochmal eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Und ich glaube, darüber können sich dann auch ein Espen und ein Bunting relativ schnell in diese Premier League reinspielen.
Wir werden es weiter beobachten, dann in der nächsten Folge natürlich der Rückblick auf diesen Spieltag in Dublin und dann auch die Vorschau auf den nächsten, dann wird er zum ersten Mal in England in extra gespielt. Ja, wir machen nochmal weiter mit Darts aus aller Welt. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert am letzten Wochenende, auch wenn jetzt keine Pro Tour oder European Tour oder Major stattfand, aber es gab wirklich einiges zu berichten. PDC Women's Series. Es gab das erste Wochenende in Leicester und am Samstag gab es zunächst keinen Sieg von Bo Greaves, denn Lisa Ashton hat das erste Turnier gewonnen, besiegt er 5-2 im Finale gegen Gemma Hayter. Raymond Stanley nimmt hier nacheinander Fallon Sherrock und Bo Greaves überraschend raus. Sherrock dann immerhin aber die Siegerin von Turnier Nummer 2, wo sie dann Bo Greaves auch im Endspiel bezwingt, die dann aber zurückgeschlagen am Sonntag mit einem Doppelerfolg gewinnt, einmal gegen Robin Byrne und dann gegen Gemma Hayter das Finale von Turnier 4. Die Rangliste führt Greaves damit auch vor Lisa Ashton und Fallon Sherrock dann nach dem ersten Wochenende an. Aus deutscher Sicht war Steffi Lück mit dabei und konnte sich auch einmal ins Preisgeld spielen. Bo Greaves dann dementsprechend auch jetzt nicht dann in Rosmalen dabei gewesen. Wäre ja nachgerückt, über die Challenge Tour hat sie aber abgelehnt. Wäre auch vielleicht ein bisschen zu knapp gewesen. Sonntagabend noch gespielt und dann Montag in Rosmalen. Ja, hätte vielleicht irgendwie klappen können, aber ich glaube, gar nicht so unvernünftig von ihr, dass dann die beiden Turniere eben nicht zu spielen.
Ja, bleibt noch sonst an der Auffälligkeit jetzt Women's Series. Noaleen van Leeuwen hat ein Viertelfinale, ein Achtelfinale, weil sie dann jeweils gegen Hayter, Sherrock am nächsten Tag in der ersten Runde gegen Greaves spielt. Also immer 85 plus beim Ausscheiden gespielt. Dass dir das auf der Women's Series passiert, ist auch schon mal ein heftiges Zeichen. Aber zeigt trotzdem, Bo Greaves mit einem 87er Schnitt auch jetzt über die gesamte Turnierserie schwebt deiner eigenen Liga. Und deswegen, ich bin trotzdem auch ein Freund davon, dass so lange Turnierserien dann auch offen gelost werden. Ja, was mir noch aufgefallen ist, Top 10, da stehen dann eine Paige Pauling mit 16 Jahren, jetzt Aurora Focesato aus Italien erstmals in einem Halbfinale. Gut, jetzt auch noch nicht die ganz großen Averages oder so, aber zeigt auch, dass da irgendwie junge Spielerinnen nachkommen. Und viele Debüts aus Finnland und Schweden habe ich mir aufgeschrieben, was vielleicht, weil 9 Spielerinnen da irgendwie debütiert haben, ist ein guter Übergang für die PDC Nordic and Baltic.
Absolut, denn da wurde das erste Wochenende ausgetragen in Lettland, genauer gesagt in Riga. Die ersten 3 Qualifier für die European Tour und die ersten beiden Pro Tour Events. Der Auslabanauskas war jetzt ja auch wieder nachgerückt in Rosmalen, gewinnt die Qualifier für Wietze und für Riesa und der Evergreen Marco Kantele auch mal wieder natürlich dabei. Der wird dann bei der European Darts Trophy in Göttingen an den Start gehen. So ein bisschen der Unlucky Boy war hier Andreas Harrison, verliert 2 Endspiele in den Qualifiern und dann auch das erste Endspiel der Pro Tour im Decider gegen seinen Landsmann Oskar Lukasiak, der auch dann nachgereist ist nach Rosmalen und auch, glaube ich, der einzige Tourcard-Holer war, der gespielt hat. Ne?
Ich glaube, Tingström war nicht dabei, Kordeka
nicht dabei.
Graf,
genau.
Der auch noch da eine Chance.
Graf war auch abgesagt, ist auch jetzt, glaube ich, Vater geworden. Ne? Ich glaube, deswegen hat er auch bisher gar nicht gespielt, Graf. Tingström übrigens auch noch ohne Preisgeld auf der Pro Tour. Hätte man vielleicht auch nach der Super Q-School und dem einen Tag auch nicht so erwartet. Und ja, zur Vervollständigung noch, das rein finnische Endspiel von Pro Tour Nummer 2 gewinnt Jonas Masalin gegen Timo Haju, auch mit einem sehr hohen Finish. Ich habe mir jetzt nicht notiert, welches, aber es war ein hohes Finish zum Sieg.
Daran Average, glaube ich. Also ab Viertelfinale hat er 191 und 98 gespielt. Auch da Finnland 4-mal in der Top 8 vertreten. Also die Zeiten des ewigen Marco Kantele und sonst kommt nichts. Kim Viljan vermissen wir da vielleicht auch. Scheinen auch vorbei. Also neuen Namen aus Finnland.
Das absolut. Es war eine 126 nachgereicht. Ja. Und Haju stand auf 28 Rest. Ja, auch in Neuseeland ist es gestartet, die neue Saison. Die ersten beiden Events der DPNZ-Tour in Wellington gehen jeweils an Mark Cleaver, der Samstag und Sonntag die beiden Endspiele gegen Jamie Hilton-Jones gewinnt. Also auch jemand, der nachrückt, Hilton Jones, also noch einer der Youth-Kategorie. Mark Cleaver natürlich schon ein erfahrener Mann, jetzt einen ordentlichen Grundstein gesetzt, um sich vielleicht dann auch mal wieder für die WM zu qualifizieren. Der PDC, wir hatten auch noch East Europe Qualifier. Diesmal ist ja schon sehr, sehr weit. Weitere 5 Qualifier, diesmal ausgespielt in Budapest. Wir haben Jörgi Jehirski für Bremstetten. Wir haben Benjamin Prattnehmer für Sindelfingen, Boris Kritschmer für Rosmalen, Peter Krivka mit der Leverkusen mit dabei sein und das European Tour Debüt für einen weiteren Polen für Miroslav Grudziecki in Kiel dann bei den Baltic Cedars Open. Also da ist jetzt echt schon fleißig was an Qualifiern über die Bühne gegangen. Qualifier auch ein gutes Stichwort für die UK Open, denn da sind jetzt auch die letzten beiden UK Amateur Qualifier fix. Das ist zum einen der Waliser Mike Gillett, der setzt sich in Pincode durch und in Newport ist es dann der Engländer Chris Hartray, der sich den allerletzten Startplatz, was die Amateur Qualifier angeht, gesichert hat. Da müsste man jetzt auch mal schauen, da haben wir jetzt ja die ersten Pro-Tour-Events durch, die ersten 4, dann wissen wir jetzt ja auch, welcher Spieler in welcher Runde eingreift. Ich habe jetzt auch noch gar nicht thematisiert, ob es da jetzt so irgendwelche wichtige Verschiebungen gegeben hat von den neuen Tourcard-Holern, ob sich da 1, 2 vielleicht noch in die nächste Runde haben retten können. Werden wir aber dann natürlich auch in der nächsten Woche dann besprechen, wenn wir auf die UK Open dann ausführlich vorausschauen werden. Vielleicht gibt es dann auch schon die Auslosung in die ersten Runden. Im letzten Jahr kamen sie, glaube ich, am Montag. Wäre ja ganz nett, wenn die auch zeitig wieder früh erscheinen würden. Ja, ein Grund, warum, glaube ich, auch nicht so viele Damen bei der Women's Series mit dabei waren die Scottish Open bzw. Scottish Classic, die parallel stattgefunden haben, sehr, sehr lange vor allen Dingen gespielt worden sind. Das Sonntag, ich glaube, deutscher Zeit war es auf jeden Fall 11 Uhr, da war das Ding noch nicht durch. Also für alle, die da anreisen, finde ich das schon ein bisschen heftig, dass dann noch die Bühnenspiele so spät über die Bühne dann eben auch gehen. Scottish Open gehen an Christian Perez, der erste asiatische Sieger bei diesem Event, und Lorraine Hyde, gewinnt bei den Damen. Aus deutscher Sicht muss man sagen, Moritz, total bitter gelaufen, dieses Finale gegen Irina Armstrong.
Ja, weil Irina Armstrong steht, glaube ich, bei 54 im letzten Leg, also hätte 2 Matchstarts bekommen beim Stand von 4-4 und Lorraine Hyde denkt sich, ich knüppel mal eine 160. Sport rein, ist dann auch so ein Clip um die Welt gegangen, sozusagen. Was hat er gesagt? My gracious me. Mit einem wunderschönen Akzent und das dreimal wiederholt, als jeder nächste Dart steckt. Also, ja, ihrer Moment ist, muss man auch zugeben, in einem Frauenmatch kommt das ja auch selten vor, dass dann so ein fettes Finish dann in so einer Situation rausgenommen wird. Also, ja, war auch, glaube ich, nämlich, weil Irina auch die bessere Spieler in dem Spiel, die bessere Spielerin war. Also, Schnitt über 80 in diesem Finale gespielt hat und dann leider ohne Ertrag geblieben. Aber gehört dann dazu, sich stark ja auch zurückgekämpft, nachdem sie 0-4 zurücklag sogar.
Ja, ich glaube, Irina hat sich nochmal gefreut. Der letzte Dart und ihre letzten Aufnahme war Triple 19, glaube ich. Und hat sich nochmal so, come on, so, wusste so, jetzt habe ich 54 Rest,
182,
das
ja.
kann ich checken. Und dann checkt dann halt 160, die auch zuvor bei den Scottish Classics erfolgreich war. Martin Turner, da der Sieger bei den Herren. Und auch in Australien wurde gespielt. South Australian Classic, das ist ein Gold-Event der WDF. Und da gehen die Siege an Raymond Smith, den Guru, den kennen sicherlich einige noch von der PDC-WM, und bei den Damen Joanne Hadley. Und da es eben ein Gold-Event ist, sind die Sieger dann bei der Lakeside 2025 offiziell dann auch schon qualifiziert. Das zur Sparte Dart aus aller Welt. Wir blicken noch voraus auf die nächsten Dart-Tage. Wie gesagt, Mittwoch, wenn ihr das hört, vielleicht auch schon gespielt, die Tokatola Qualifier 3 und 4 für die International Darts Open in Riesa und für den German Darts Grand Prix in München, der wie immer über die Ostertage ausgetragen wird. Wir haben am Donnerstag den dritten Spieltag der Premier League in Dublin. Wir haben den Auftakt der Development Tour von Freitag bis Sonntag mit 5 Turnieren in Milton Keynes. Wir haben die World Senior Darts Championship in der Circus Tavern, gespielt von Mittwoch bis Samstag. Wir haben weitere Turniere der DPA Tour in Australien. Wir haben WDF, Slovak Open und Masters und Port City Open in den USA. Und in der DDV-Bundesliga wird der sechste Spieltag ausgetragen. Das erwartet uns darttechnisch die nächsten Tage. Die nächste Folge von Shortleg, dem Daten-D-Podcast, präsentiert von Bulls, gibt es dann Anfang nächster Woche. Es wird auch wieder eine Live-Folge sein, die es dann wieder auch auf YouTube live zu verfolgen geben wird. Wahrscheinlich der Montag, der 24. Es könnte auch der Dienstag, der 25. Februar werden. Startzeit wird wahrscheinlich wie immer so gegen 19 Uhr sein. Wir blicken dort ausführlich auf die UK Open voraus, blicken natürlich auch diese ganzen Themen hier ja, darauf zurück, was am Wochenende zum Beispiel auf der Development Tour passiert. Das Premier League wird ein Thema sein. Wir reichen die Tokatola Qualifier nach. Vielleicht auch mit Gast, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber da, wie immer, der Verweis auf die Social Media Kanäle von daten.de. Da werden wir das Ganze natürlich dementsprechend ankündigen und darauf verweisen. Ja, das war Shortleg Kompakt für heute. Ein paar Minuten länger, glaube ich, als letzte Woche, aber steckte einfach wieder so, so viel drin. In der letzten Dartwoche, Moritz Kettner und Maren van Boom bedanken sich fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge von Shortleg, dem Daten-D-Podcast, präsentiert von Bulls. Bis dahin, eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.